Herzlich willkommen zu Folge 259 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 14. Juni 2023. Wir sind in Trier, ganz am Rande Deutschlands, aber mitten in Europa. Und das merkt man auch an unserem Thema. Wir haben nämlich heute das Thema Zeitenwende auch für die europäische Rechtsgemeinschaft. Mein Name ist Stefan Klenner. Und bei mir ist Reinhard Müller, der uns verrät, wer noch so dabei ist.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite in diesem zwar entlegenen, aber kulinarisch sehr hochstehenden Zipfel Deutschlands. Darf ich an die Triererin gewendet sagen, herzlich willkommen Professorin Christine Langenfeld, Richterin des Bundesverfassungsgerichts im Zweiten Senat und Professorin Juliane Kokott, Generalanwältin beim Europäischen Gerichtshof. Frau Kokott, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat ja zu einer Erschütterung geführt, aber auch zu einer geschlossenen politischen Reaktion des Westens. Er hat aber auch zugleich Risse stärker hervortreten lassen, die schon länger vorhanden waren, Stichwort Ungarn und Polen. Hält die europäische Rechtsgemeinschaft diese Zeitenwende auf Dauer aus?
Es gibt ja das Sprichwort Never miss a good crisis. Die Zeitenwende, der Krieg, hat auch dazu geführt, dass die Europäische Union in Bereichen intensiv tätig ist, in denen sie es vorher nicht war, beispielsweise im Bereich Energiewende. Und ich würde sagen, das ist eine richtig positive Zeitenwende. Der Krieg hat dazu geführt, dass wir mit unseren Ressourcen haushalten müssen. Das müssen wir sowieso aus umweltpolitischen Gründen. Aber der Krieg hat die notwendige Geschwindigkeit in die Umstellung der Energiesysteme gebracht. Man muss immer versuchen, auch in der schlimmsten Situation irgendwas Gutes zu sehen. Und ich denke, das ist durchaus positiv, dass man jetzt wirklich versucht, die Energiewende voranzutreiben. Weiterhin ist der Europäische Gerichtshof in Bereichen jetzt intensiv tätig, in denen er vorher zwar auch schon tätig war, aber jetzt noch viel mehr, und zwar der Bereich Umsetzung der Sanktionen. Allerdings ist der Gerichtshof nicht Gehilfe, jetzt ganz viel gegen Russland zu machen, sondern er ist der Garant, dass auch in dieser schwierigen Situation die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird. Auch die Bösen, ja, haben immer Rechte und müssen ein faires Verfahren haben. Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, dass der Gerichtshof sogar, also das Gericht, das erstinstanzliche europäische Gericht, sogar die Sanktionen gegen die Mutter des Chefs der Söldnergruppe, Prigozhin, aufgehoben hat. Ich bin gespannt, ob die Kommission ein Rechtsmittel einlegen wird. Das Gericht hat gesagt, die Familienbeziehung zwischen dem Söldnerchef der Söldnergruppe Wagner und seiner Mutter ist nicht eng genug. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass sie richtig in sein wirtschaftliches Imperium verwickelt ist. Die reine Familienbeziehung reicht nicht. Ob die Beziehung zwischen Prigozhin und seiner Mutter jetzt eng genug ist, dass die Sanktion auch die Mutter erfasst oder nicht, wird man, ja, erstmal nein, aber vielleicht legt die Kommission auch ein Rechtsmittel ein. Es sind also durchaus schwierige Fragen. Die Sanktionen werden die Gerichte weiterhin beschäftigen, auch in Deutschland. Es gibt beispielsweise das Verbot Rechtsberatung zugunsten russischer juristischer Personen zu betreiben. Das führt zu großen Problemen. In Ostdeutschland gibt es Raffinerien, die größtenteils im russischen Eigentum sind und die sogar übertragen werden sollen an meinetwegen deutsche Investoren. Aber kein Notar findet sich bereit, weil er riskiert, sich strafbar zu machen. Also es sind neue Rechtsgebiete, die hier erwachsen und auch den EuGH beschäftigen.
Frau Langenfeld, gerade die angesprochene starke Rolle des Europäischen Gerichtshofs hat ja oft zu Konflikten mit dem Bundesverfassungsgericht geführt. Wie ist das in der jetzigen Lage? Ist da Karlsruhe eher Partner oder auch Kontrahent in dieser Zeitenwende?
Also ich denke, dass das Bundesverfassungsgericht Partner sozusagen des Europäischen Gerichtshofs ist. Wir sind ja Teil eines sogenannten Verfassungsgerichtsverbundes. Der Europäische Gerichtshof ist jedenfalls funktional auch ein Verfassungs, Verfassungsgericht. Und im Rahmen dieses Verfassungsgerichtsverbundes, das nicht nur das Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof umfasst, sondern alle Höchst- und Verfassungsgerichte der Europäischen Union und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, arbeiten wir auf Augenhöhe miteinander zusammen. Es kann mal die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gegeben. In einem Fall hat tatsächlich mein Senat sozusagen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes betreffend Anleihekäufe durch die EZB nicht akzeptiert. Das war im Mai 2020. Das ist aber ein Einzelfall gewesen. Es hat sich bisher, es ist das erste Mal passiert, nach sehr, sehr reiflicher Beratung, auch nach einem Dialog mit dem Europäischen Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof ist von uns, von dem Bundesverfassungsgericht in dieser Sache angerufen worden. Und wir haben dann auf der Grundlage dieser Entscheidung entschieden. Danach ist das nicht mehr vorgekommen und es ist auch aus unserer Sicht sozusagen etwas, was sozusagen die absolute Ultima Ratio ist. Also ich würde sagen, dass die Krise, die Ukraine-Krise und die damit verbundene Energiekrise, aber auch schon die Corona-Krise vorher. Wir sind ja in Zeiten von Krisen. Wir gehen ja von einer Krise in die andere. Man kann sozusagen, die Krise wird zur Normalität. Und in dieser Krisensituation ist es wichtig, dass die Gerichte sozusagen jeweils an ihren Platz gestellt ihre Aufgaben wahrnehmen und nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten in einer Weise, die die Europäische Union handlungsfähig macht und zugleich die Akzeptanz des Unionsrechts in den Mitgliedstaaten und bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern sichert. Und ich glaube, dass diese Krisen uns besonders deutlich machen, dass wir dazu verpflichtet sind.
Ja, Frau Langenfeld, jetzt sind Sie sozusagen direkt schon in die Vollen gegangen, haben diese Entscheidung aus dem Jahr 2020 angesprochen, wo eben das Bundesverfassungsgericht ein deutliches Stoppschild gesetzt hat, sowohl gegenüber der Europäischen Zentralbank als auch gegenüber dem Europäischen Gerichtshof. Folge war damals, dass es ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland gab von der EU-Kommission. Und im Anschluss wurde dieses Vertragsverletzungsverfahren erst eingestellt, als die Bundesregierung erklärt hat, dass Vorrang und Autonomie des Europarechts und des Europäischen Gerichtshofs anerkannt werden. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, haben Sie sich da nicht so ein bisschen gebremst gefühlt von der Bundesregierung oder gar düpiert?
Also davon kann nicht gesprochen werden, dass wir uns düpiert gefühlt haben. Es ist sehr gut, dass dieses Vertragsverletzungsverfahren beendet worden ist und dass die Grundlagen für die Beendigung dafür geschaffen worden sind. Die sind im Übrigen nicht nur geschaffen worden von der Bundesregierung, sondern auch vom Bundesverfassungsgericht, das im Rahmen einer Vollstreckungsanordnung von den Beschwerdeführern in dem zugrunde liegenden Verfahren angerufen worden war, um diese Entscheidung durchzusetzen, also tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Bundesbank sich aus diesen Anleihekäufen zurückzieht. Wir haben diese Vollstreckungsanordnung zurückgewiesen mit dem Argument, dass eben der Bundestag und die Bundesregierung sozusagen alles getan hätten, um eben unserer Entscheidung Folge zu leisten. Am Ende ging es darum, dass wir eine nachvollziehbare Begründung für die Anleihekäufe und ihre Ausweitung und ihre lange Dauer vermisst haben bei der Europäischen Zentralbank. Es ging um die Darlegung der Verhältnismäßigkeit dieser Anleihekäufe. Sie müssen wissen, dass Anleihekäufe ein sozusagen außergewöhnliches Instrument der Währungspolitik sind, dass sie aber dazu tendieren, in die Wirtschaftspolitik, also in die Fiskalpolitik überzugreifen. Das hat man zum Beispiel in Deutschland gesehen an steigenden Immobilienpreisen etwa oder daran, dass Unternehmen am Leben gehalten wurden, die es vielleicht gar nicht verdienten, weil die Kredite so preiswert waren. Das hat also Kollateralfolgen und je länger diese Anleihekäufe andauern, je umfangreicher sie sind, desto mehr muss man sich über diese Kollateralfolgen Gedanken machen. Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das haben wir vermisst. Diesen Anforderungen ist die Europäische Zentralbank unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit auch nachgekommen. Der Bundestag hat sich und die Bundesregierung haben sich mit diesen Begründungen befasst, haben sie als hinreichend angesehen. Und das genügt uns im zweiten Senat, im Bundesverfassungsgericht. Das entspricht sozusagen der sogenannten Integrationsverantwortung, die die Verfassungsorgane wahrnehmen müssen. Und hier haben die Verfassungsorgane einen denkbar weiten Spielraum. Nachdem also das alles passiert war und auch die Bundesregierung diesen Brief geschrieben hat, ist das Verfahren eingestellt worden. Und es ist doch so, das Bundesverfassungsgericht anerkennt ja den Vorrang und auch die Autonomie des Unionsrechts. Es gibt nur einen Dissens zwischen dem deutschen Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof, ob es Grenzen dieses Vorrangs gibt, äußerste Grenzen. Das liegt daran, dass sozusagen wir als Bundesverfassungsgericht, und das tun viele andere Verfassungsgerichte auch, den Geltungsgrund des europäischen Rechts eben anders begründen, als das der Europäische Gerichtshof tut. Und insofern ist das also ein Dissens, der kann eigentlich auch nicht ausgeräumt werden aus der Logik der beiden Institutionen. Wir können ihn sozusagen nicht auflösen, der Europäische Gerichtshof kann ihn auch nicht auflösen, aber dieser Dissens ändert nichts daran, dass das Bundesverfassungsgericht Vorrang und Autonomie des Unionsrechts achtet, allerdings natürlich in aller äußersten Grenzen, die aber eben auch nur im äußersten Fall zum Tragen kommen. Insofern war das aus unserer Sicht eine Antwort.
Frau Kuckert, ist das nicht ein permanenter Sprengsatz, ein permanent scharfer, latent scharfer Sprengsatz, wenn ein Gericht das so sieht und andere Gerichte auch? Es haben sich ja auch die Polen zum Beispiel darauf berufen, ganz klar. Und war nicht das Vertragsverletzungsverfahren so gesehen zwingend und hätte auch weitergeführt werden können? Weil das die Union als Rechtsgemeinschaft nicht akzeptieren kann?
Wir leben jetzt schon ziemlich lange mit diesem Sprengsatz.
Aber jetzt ist er einmal gezündet worden, der wurde ja lange gar nicht gezündet.
Es gab auch lange Zeit keine Vertragsverletzungsverfahren, wenn ein Gericht Unionsrecht zweifelhaft ausgelegt hat. Weil man der Auffassung war, dass der Staat dann in eine Zwickmühle gerät. Denn der Staat kann ja nicht hingehen und sagen, Bundesverfassungsgericht, änder mal deine Rechtsprechung, das würde der Gewaltenteilung widersprechen. Deshalb war man lange Zeit äußerst zurückhaltend gegenüber Vertragsverletzungsverfahren wegen höchstrichterlicher Unionsrechtsverletzungen. Es gab dann einen Fall, der vielleicht der Anfang war, das war der Arcor-Fall. Der hat keine besondere Beachtung gefunden, weil es ein technisches, steuerrechtliches Problem war. Ein unspektakulärer Fall, aber es war trotzdem was Besonderes, dass es ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich gab, weil das höchste Gericht dort das Steuerrecht nicht ordentlich ausgelegt hat und wahrscheinlich auch richtig falsch ausgelegt hat, also im Gegensatz zur Rechtsprechung des EuGH. Jetzt gab es eine Art Zeitenwende, jetzt gibt es Vertragsverletzungsverfahren wegen höchstrichterlicher Unionsrechtsverletzungen. Die sind natürlich sehr schwierig und führen zu Verfassungskrisen nahezu. Der jetzige Bundeskanzler war damals einmal am EuGH als Arbeitsminister und da gab es, das war vielleicht noch im Kontext von Mangold oder jedenfalls war es immer er war sehr, sehr besorgt und hat gesagt, dazu soll es einfach nicht kommen. Das führt zu einer Verfassungskrise in der Bundesrepublik, die muss sich dann zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und das ist eben schwierig. Aber jetzt gibt es etliche Verfahren. Ja, natürlich gegen Polen, wegen der Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichts, was eben den Vorrang des Unionsrechts keinesfalls unumschränkt anerkennt.
Ja. Und hat das aus Ihrer Sicht das Bundesverfassungsgericht hinreichend bedacht, was für Folgen es hat, wenn Deutschland sozusagen mit diesem Dissens zum ersten Mal ernst macht?
Natürlich, das Bundesverfassungsgericht sind ja vernünftige Leute, kann man nicht vorstellen, dass sie das nicht bedacht haben. Ja.
Jetzt hatte eben, als Reinhard Müller das Wort Sprengsatz in den Raum warf, Christine Langenfeld ein bisschen gezuckt und danach sofort etwas notiert und sagte mir, da muss ich auf jeden Fall noch was zu sagen. Dann machen Sie das doch direkt.
Ich will also zwei Sachen sagen. Es ist natürlich in der Tat, wie Juliane Kockert sagt, extrem schwierig, ein Vertragsverletzungsverfahren wegen sozusagen eines Urteilsspruches und namentlich eines Urteils eines Bundesverfassungsgerichts zu führen. Und insofern ist es sehr, sehr gut, dass dieses Verfahren in einem frühen Stadium beendet worden ist. Man stelle sich vor, der Europäische Gerichtshof hätte darüber zu Gericht gesessen, wie der Vorrang und die Autonomie des Unionsrechts zu beurteilen ist. Dann hätte er, ich nenne es mal etwas platt, in eigener Sache judiziert. Das wäre extrem unglücklich gewesen und hätte, glaube ich, der Glaubwürdigkeit des Unionsrechts und dem Dialog der Verfassungsgerichte, der ja so wichtig ist, einen Schaden zugefügt. Zumal das Bundesverfassungsgericht sich bei seiner Rechtsprechung auf die Verfassung stützt, und zwar auf die Ewigkeitsklausel, nämlich auf Artikel 79 Absatz 3. Viele von Ihnen werden den kennen, der unabänderbar ist und integrationsfest ist. Das Recht auf Demokratie ist sozusagen schützt also vor Maßnahmen, die außerhalb des Integrationsprogrammes liegen, wenn diese Maßnahmen von erheblicher Wirkung sind und unter keinen Umständen gerechtfertigt werden können. Und diese Rechtsprechung hätten wir ja gar nicht aufgeben können, von Verfassungsrechts wegen. Also das sind Konflikte, die zu nichts führen, die eher in der Tat Krisen verstärken. Zweiter Punkt ist mir sehr wichtig. Polen ist erwähnt worden, da habe ich gezuckt. In der Tat, das polnische Verfassungsgericht hat sich auf unsere Entscheidung berufen. Und diese, dass man bekommt immer Applaus von der falschen Seite. Das muss man einkalkulieren. Und wir müssen aber gleichwohl das judizieren, von dem wir überzeugt sind. Wir sind ein unabhängiges Gericht. Wir sind gebunden an unsere Verfassung. Wir haben auch einen Integrationsauftrag, den müssen wir erfüllen. Und wir können uns nicht danach richten, ob Verfassungsgerichte, die selber nicht mehr unabhängig sind, und das polnische Verfassungsgericht ist nicht mehr unabhängig, sozusagen unsere Entscheidung für seine eigene Rechtsprechung heranzieht und sagt, schau mal, das große Bundesverfassungsgericht folgt dem EuGH auch nicht. Und insofern können wir sozusagen in diesen ausgetretenen Pfaden weiter wandeln und jetzt sagen, dass der Vorrang sozusagen grundsätzlich nicht akzeptiert wird. Dazu ein Wort, um das klarzustellen. Unsere Entscheidung hatte den Kern, dass der Europäische Gerichtshof nicht hinreichend die Europäische Zentralbank kontrolliert hat bei ihrer Tätigkeit. Das war der Kern der Entscheidung. Hätte der Europäische Gerichtshof das getan und seine Kontrollaufgabe, die er im Übrigen bejaht hat in früheren Entscheidungen, wahrgenommen, wäre es so weit nicht gekommen. Das heißt, mehr Kontrolle seitens des Europäischen Gerichtshofs war die Devise und war von uns eingefordert. Das, was das polnische Verfassungsgericht will, ist weniger Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof. Das heißt, weniger Europa, um das mal in dem einen mal so zusammenzufassen, und nicht mehr. Also die Stoßrichtung unserer Entscheidung ist eine vollständig andere, und das muss auch wirklich immer sehr klargestellt werden, damit hier sozusagen die falschen Freunde genau wissen, wem sie applaudieren. Und wenn Sie dieser Auffassung, die ich eben beschrieben habe, applaudieren, umso besser.
Jetzt haben Sie das nochmal klar gemacht. Das ist sicherlich auch gerade wichtig, um sozusagen dieses Verhältnis zum polnischen Verfassungsgericht auch nochmal zu verstehen. Davor haben Sie betont, dass Sie sehr froh sind, dass dieses Vertragsverletzungsverfahren so früh eingestellt wurde. Es gab ja dann 2022 wieder eine wichtige Entscheidung. Da ging es um Next Generation EU. Das ist dieser Corona-Aufbaufonds, milliardenschwer. Und da gab es dann in Ihrem eigenen Gericht einen Richter, der gesagt hat, die Richtermehrheit kommt ihrer Kontrollverantwortung nicht so ganz nach. Das Sondervotum war auch vom Duktus sehr, sehr deutlich. Hintergrund war ja, dass Sie schon Probleme erkannt haben bei diesem Aufbaufonds. Sie haben zum Beispiel moniert, dass 37% für Klimaschutz ausgegeben werden, obwohl das eigentlich mit Corona möglicherweise gar nicht so viel zu tun hat. Haben dann aber gesagt, die Probleme sind nicht offensichtlich genug, um das wirklich da eine Verletzung zu bejahen. Und Ihr Richterkollege Peter Müller hat gesagt, damit deutet sich ein Rückzug aus der materiellen Ultra-Vires Kontrolle an, also aus der Kontrolle, ob es da eine Kompetenzüberschreitung gab. Sind Sie da vielleicht ein bisschen zu zahm geworden?
Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich teile die Meinung von Peter Müller nicht, der also in deftigen Worten ein Sondervotum formuliert hat. Herr Müller ist ein sehr zupackender Richter, der gut schreiben kann und eine klare Sprache pflegt. Und das hat er auch in diesem Sondervotum getan. Und jedem sei das zur Lektüre empfohlen. Das ist aber, und dann vielleicht dann danach unser sehr abgewogenes Urteil. Und dann kann man sich da eine Meinung bilden. Also ich stimme Herrn Müller nicht zu. Wir haben im Gegenteil die Maßstäbe, die wir für die Ultravires-Kontrolle entwickelt haben, und zwar seit vielen Jahren, die Ultravires-Rechtsprechung, also die Rechtsprechung, um das vielleicht mal kurz zu erläutern, diese Kontrolle der Europäischen Union und ihrer Rechtsakte dahingehend, ob diese Rechtsakte von dem bestehenden Integrationsprogramm umfasst sind. Und dieses bestehende Integrationsprogramm hat die Bundesrepublik Deutschland wie alle anderen Mitgliedstaaten für sich akzeptiert mit einem sogenannten Zustimmungsgesetz und sozusagen nach Deutschland hineintransportiert, hat also in den Souveränitätspanzer der Bundesrepublik Deutschland ein Loch geschlagen, durch das also das europäische Recht hineinfließen kann und Wirkung entfalten kann für jeden von uns hier. Und wir kontrollieren, ob sozusagen die Europäische Union dieses Loch in einer Weise ausweitet und das europäische Recht so ausweitet, dieses Loch immer weiter macht, und zwar weiter, als es das Zustimmungsgesetz, das Integrationsprogramm eigentlich vorsieht. Das ist die sogenannte Ultravires-Kontrolle, und die üben wir äußerst zurückhaltend aus. Warum? Weil der Europäische Gerichtshof die Institution ist, die also grundsätzlich für die Auslegung des Unionsrechts zuständig ist. Und das ist auch richtig so, denn es wäre ein Riesenproblem, wenn 27 Mitgliedstaaten, jedes Verfassungsgericht in jedem Mitgliedstaat oder Fachgerichte sozusagen ihre eigenen Vorstellungen über das Verständnis und die Auslegung von Unionsrecht umsetzen würden. Das würde dazu führen, dass das Unionsrecht in einem Staat gelten würde und im anderen nicht. Deswegen ist so etwas, so ein Vorbehalt, ein Ultravires-Vorbehalt, wirklich die sozusagen die absolute Ausnahme, ist sehr zurückhaltend auszuüben. Das sagen wir immer wieder in unseren Entscheidungen. Wir sind europarechtsfreundlich, ist diese Kontrolle auszuüben, und das heißt zwei Sachen. Erstens ist der Maßstab sehr streng, und der Maßstab heißt, wenn eine bestimmte Maßnahme, eine Maßnahme ist nur dann außerhalb des Integrationsprogrammes, also ultra vires, und hat dann sozusagen, löst in Deutschland dann entsprechende Gegenmaßnahmen aus, wenn diese Maßnahme unter keinem rechtlich methodisch zulässigen, unter keinem methodischen Gesichtspunkt, den wir in rechtlichen Auslegungsmethoden finden können, gerechtfertigt kann, auf eine Kompetenz gestützt werden kann. Also wenn kein Gesichtspunkt ersichtlich ist, der diese Maßnahme tragen kann. Das ist im Grunde eine Willkürkontrolle. Und es muss noch hinzukommen, dass diese Maßnahme eine Bedeutung hat, eine strukturelle Bedeutung, dass sie also sozusagen tatsächlich etwas im Gefüge der Europäischen Union auch verändert. Und wenn man diese Maßstäbe, die wir seit Jahrzehnten im Grunde praktizieren und auch in einer älteren Entscheidung Honeywell auch nochmal ausbuchstabiert haben, wenn man die zugrunde legt dann und das ernst nimmt, dann reichen eben bloße Zweifel nicht aus, ja? Sondern dann können wir Zweifel haben und können vielleicht für eine Auslegung vielleicht sogar bevorzugen. Das haben wir aber in der Entscheidung auch in keiner Weise zu erkennen gegeben. Aber es reicht eben dann nicht, dass man einen Zweifel hat, sondern es muss dann tatsächlich das Ergebnis sein, dass dieses Verständnis der Kompetenzen, die hier genutzt worden sind, für diesen Aufbaufonds wirklich unter keinem methodischen Gesichtspunkt her vertretbar ist. Das konnten wir nicht erkennen, und diesen Maßstab haben wir auch nicht verändert. Herr Müller ist im Übrigen nicht der Einzige, der uns das vorwirft, dass wir uns aus der Ultravires-Kontrolle zurückziehen. Es gibt auch in der Literatur, aber das wissen Sie ja als Studenten der Rechtswissenschaft, in der Literatur auch Stimmen, die uns das vorwerfen. Aber damit müssen wir leben.
Frau Kuckert, so sehr man darüber zweifeln kann oder daran zweifeln kann, wie stark das Bundesverfassungsgericht vielleicht auch den EuGH unter die Lupe nimmt, so stark kann man ja auch hinterfragen, inwieweit der Europäische Gerichtshof nicht zu sehr zentralistisch ist und die Mitgliedstaaten vielleicht nicht ausreichend berücksichtigt. Das ist ja auch ein Vorwurf und wird als Grund für diesen Dauerdissens genannt, dass der EuGH nachvollziehbarerweise in der Regel zugunsten der Union entscheidet, obwohl er natürlich auch die Mitgliedstaaten und ihre Kompetenzen, ihre vereinbarten Rechte im Blick haben muss und dass er zu sehr Recht schöpft und das Recht nur aus Brüsseler, Luxemburger Sicht sieht.
Da kann man vielleicht wieder an die Zeitenwende anknüpfen. Der Hintergrund für die neue Rechtsprechung des EuGH, die sehr wertebasiert ist und etwa in Polen und in manchen anderen Ländern nicht vollumfänglich mit Beifall beklatscht wird. Der Hintergrund sind die Rechtsstaatsprobleme in Polen und Ungarn. Vor diesem Hintergrund hat der Europäische Gerichtshof in einem Fall gegen Portugal im Jahr 2018 entschieden, über die polnischen Richtergehälter entschieden. Also der Fall betraf eine Klage des Syndikats der polnischen Richter. Die waren der Auffassung, dass die Richter nicht hinreichend bezahlt werden. Und da würde man prima facie denken, dass der EuGH nicht zuständig ist, über Richtergehälter zu urteilen. Aber der EuGH hat schon die Probleme in Polen und Ungarn gesehen und hat dann einen Weg gefunden, über die Werte, die in Artikel 2 des EU-Vertrags verkörpert sind und das Recht auf Rechtsschutz und ein faires Verfahren und in Artikel 19 der Grundrechtecharta hat er einen Weg gefunden, sich mit der Gerichtsorganisation in den Mitgliedstaaten zu befassen. Das Urteil ist ein strategisches Urteil, dazu bekennt sich auch der EuGH und es wurde auch in der Presse kommentiert. Der EuGH entscheidet zu Portugal, Adressat sind aber Polen und Ungarn. Und dieses Urteil ist die Grundlage für eine neue Rechtsprechung in veränderten Zeiten, wo der Rechtsstaat gefährdet ist. Und viele finden, dass der EuGH hier mutige Schritte ergriffen hat. Und ich habe auch von polnischen Richterkollegen kürzlich gehört, dass der EuGH mit sogenannten Standing Ovations von einer Richtervereinigung begrüßt wurde. Das Parlament sieht es auch gut und die Kollegen vom Verfassungsgericht finden diese Rechtsprechung, soweit ich das beurteilen kann, zumindest teilweise auch.
Ja, da muss ich, glaube ich, mal einhaken, Frau Kuckert. Also es war ja so, als diese Rechtsprechung 2018 ergangen ist und genau wie Sie es geschildert haben, anhand eines portugiesischen Falles eben der EuGH einen Weg gefunden hat, wie Sie es jetzt formuliert haben, auch die Organisation der Justiz und die Unabhängigkeit der Justiz in den Mitgliedstaaten zu überprüfen, hat der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, von einem Husarenstreich gesprochen. Das ist was anderes als Standing Ovations, würde ich sagen. Also der hatte die Sorge, dass da möglicherweise schon der EuGH etwas übergriffig wird, wenn er sozusagen in die Justizorganisation von jedem Mitgliedstaat eingreifen kann.
Ist da, in der Auslegung des EuGH sind das halt Standing
Ovations. Ist da nicht vielleicht was dran?
Das war nicht die Auslegung des EuGH, das war ein polnischer Verwaltungsrichter, der von einer Veranstaltung in Polen zurückkam. Den habe ich beim 70. Geburtstag des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig getroffen und das fand ich interessant. Ich will nicht bestreiten, dass man sich über die juristische Methodik streiten kann, das mache ich sogar gerne. Ja? Aber es gibt eben auch breite Teile der Bevölkerung, des Parlaments und ich denke auch aus den Reihen des Bundesverfassungsgerichts, ja,
die das einfach gut finden,
die dann sagen, was sollen wir denn machen mit Polen, es hilft alles nichts. Ja.
Aber Frau Langenfeld, eine strategisch wichtige Entscheidung, politisch wichtig, mit Blick auf Polen und Ungarn vielleicht, kann ja aus deutscher Sicht oder aus französischer Sicht extrem übergriffig wirken.
Übergriffig, war die Frage übergriffig. Ja. Also ich glaube, ich muss vielleicht erst doch mal ein bisschen ausholen, will es aber versuchen, ganz kurz zu halten. Ich persönlich halte die Methodik, die der Europäische Gerichtshof hier in Bezug auf das Justizsystem, beziehungsweise um genau zu sein, auf die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz in Polen zur Anwendung gebracht hat, für überzeugend. Ich spreche hier von einer Rechtsprechung, die sich konzentriert auf die Funktion der nationalen Gerichte als Unionsgerichte. Die Europäische Union verfügt nicht über eine eigene Gerichtsbarkeit, natürlich abgesehen vom Europäischen Gerichtshof, der aber nicht dafür zuständig ist, das Unionsrecht in den 27 Mitgliedstaaten jeden Tag durchzusetzen. Zu diesem Zweck bedient sich die Europäische Union der nationalen Gerichte. Das heißt, die nationalen Gerichte sind funktional Unionsgerichte. Das ist auch sehr gut so, weil sonst die Europäische Union eines Gerichtsunterbaus sozusagen bedürfte, der zusätzliche Probleme schaffen würde. Es ist eine gute Einrichtung, dass die Europäische Union insoweit auf die nationalen Gerichte zurückgreift. Man stelle sich nun vor, dass in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und in einem Binnenmarkt, in dem Menschen, Dienstleistungen aller Art frei zirkulieren, es nicht mehr sichergestellt ist, dass das geltende Unionsrecht, das in Brüssel im Übrigen unter Beteiligung des Rates und des Parlaments in aller Regel verabschiedet wird, also auch unter Beteiligung Polens im Übrigen, dass dieses Recht nicht mehr gleichmäßig durchgesetzt wird, sondern möglicherweise von Gerichten, die politisiert sind. Ich sage nicht, dass das für jedes Gericht in Polen zutrifft. Es gibt sicher sehr viele Gerichte, die sehr gut funktionieren. Aber insgesamt wird man wohl konstatieren müssen, dass die Unabhängigkeit der Justiz in Polen in grundsätzlicher Weise bedroht und vielfach auch schon ausgesetzt ist oder jedenfalls in starker Weise geschwächt wird, wenn man allein berücksichtigt, dass es Richter gibt, denen Disziplinarmaßnahmen drohen, nur weil sie etwa ein Verfahren, was vor ihnen anhängig ist, aussetzen, um dem Europäischen Gerichtshof eine Frage zu stellen zur Auslegung des Unionsrechts. Das ist ein ganz zentrales Verfahren nach dem Unionsrecht, das funktionieren muss. Also wir reden hier über einen sehr speziellen Bereich, der sozusagen das Kernelement der Funktionsfähigkeit der Unionsrechtsordnung betrifft. Und dass der Europäische Gerichtshof in diesem Fall aus Artikel 19 des EU-Vertrages in Verbindung mit 47 der Charta und Artikel 2 des Unionsvertrages mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit diesen Weg gegangen ist, halte ich für richtig. Hierbei wirft der Europäische Gerichtshof immer einen Blick auf die Gesamtrechtsordnung. Die Europäische Union ist nicht zuständig für die Organisation des Justizsystems im Einzelnen. Wie viel Spruchkörper an einem Gericht gibt es? Wie viele Gerichte gibt es? Wie sind die prozessualen Zugangswege? Wie werden Richter bestellt? Sogar dafür ist die Union nicht zuständig. Sie ist aber dafür zuständig zu beurteilen, ob etwa dieser Bestellungsakt von Richtern und Richterinnen dazu führt, dass diese nicht mehr unabhängig judizieren können. Das heißt, es wird eine Gesamtschau auf dieses System vorgenommen und es handelt sich um Mindeststandards. Im Übrigen sind diese Mindeststandards auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verbürgt. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, den es ja auch noch gibt, hat schon mehrfach dazu entschieden und Verletzungen der Unabhängigkeit der Justiz festgestellt. Also dies und daran ist Polen ohne jeden Zweifel ebenfalls gebunden.
Es bleibt aber nicht nur bei Polen, sondern wenn man zum Beispiel schaut, was ist, also Ausgang war ja, muss man nochmal sagen, eine portugiesische Entscheidung 2018, die dann in der Öffentlichkeit durchaus, wie Frau Kokott das dargelegt hat, auch mit Blick auf Polen und Ungarn interpretiert wurde. Der nächste große Meilenstein, wo es dann aber zur Anwendung kam, war Rumänien. Da war es so, dass der EuGH dem rumänischen einfachen Gerichten erlaubt hat, dem eigenen Verfassungsgericht nicht zu folgen, als es um Korruptionsgerichte Tatbestände ging. Also um die Frage, ob bestimmte Korruptionsermittlungen strafrechtlich weiter betrieben werden können oder nicht. Das konnte man sicherlich materiell in der Sache, wenn es darum ging, bestimmten Korruptionstätern habhaft zu werden, gut nachvollziehen. Aber es war dann natürlich so der nächste Schritt. Ne? Stellen Sie sich vor, einem deutschen Gericht würde der EuGH sagen, hier folgt mal bitte nicht dem Bundesverfassungsgericht. Da wäre der Aufschrei doch groß.
Also es ist ganz klar, dass die Fachgerichte dem Bundesverfassungsgericht folgen müssen. Wir haben dazu auch eine entsprechende Vorschrift im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Es ist aber auch so, und ich glaube, der Fall in Rumänien war ein bisschen komplizierter gelagert, es ging hier auch um die Frage, ob sozusagen europäisches Recht befolgt wird oder nicht. Und europäisches Recht hat sozusagen, insbesondere wenn der Europäische Gerichtshof, nicht nur insbesondere, aber dann wird es besonders offenkundig, wenn der Europäische Gerichtshof dazu gesprochen hat, hat Vorrang. Und zwar auch vor Verfassungsrecht, nur in diesen äußersten Grenzen, die eben das Bundesverfassungsgericht mit seinen Vorbehalten ultra vires und Identitätskontrolle errichtet hat. Also dieser Vorrang gilt auch gegenüber Verfassungsrecht. Und wenn ein Verfassungsgericht sozusagen den eigenen Gerichten nicht gestattet, diesen Vorrang zu berücksichtigen, ohne dass einer dieser Vorbehalte, die ja auch das rumänische Verfassungsgericht für sich in Anspruch nehmen könnte, eingreift, dann ist das ein Verstoß gegen den Vorrang des Unionsrechts. Und so etwas stellt sozusagen ein Kernelement der Funktionsfähigkeit der europäischen Rechtsordnung in Frage. Das ist jetzt der Funktionsmechanismus, aber vielleicht müsste man darüber reden, vielleicht kommen da ja noch Fragen dazu, darüber reden, wie solche Konflikte von vornherein vermieden werden können. Wie also der Europäische Gerichtshof auf unterschiedliche Vorstellungen, jetzt nicht im Bereich der Korruptionsbekämpfung, da sollten wir uns relativ einig sein, wie das zu gehen hat, aber sagen wir mal, was Vorstellungen zum Beispiel zur Religionsfreiheit angeht. Wenn es da unterschiedliche Vorstellungen gibt im Bereich der Grundrechte, Grundrechtspluralität ist hier das Stichwort, dann geht es darum, ob der Europäische Gerichtshof in seiner Judikatur etwa mehr Spielräume für die Mitgliedstaaten lässt, sodass es nicht zu Konflikten kommt in diesem Bereich oder zu mangelnder Akzeptanz von Entscheidungen, weil der Europäische Gerichtshof in einer Entscheidung einfach bestimmte Vorstellungen, Grundrechtsvorstellungen, die natürlich mit der Menschenrechtskonvention vereinbar sein müssen, einfach nicht hinreichend berücksichtigt hat. Darüber muss man sprechen.
Ist das ein Weg, Frau Kuckert, mehr Rücksichtnahme auf nationale Traditionen?
Ja, es ist immer die Frage, wie weit die nationale Identität geht. Die Rechtsprechung des EuGH betont auch stark die europäische Identität, die aus den Werten besteht, die in Artikel 2 niedergelegt sind. Und dann kann man sich trefflich streiten, wie weit die nationale Identität im Rahmen dieser europäischen Identität sich entfalten kann. Werte kann man natürlich immer auf die eine oder andere Weise auslegen und betonen und gegeneinander abwägen. Was sehr interessant ist, ist, dass die Werte, die in Artikel 2 niedergelegt sind, Demokratie, Rechtsstaat und andere, dass die voll justiziabel zu werden scheinen. Ja? Die Kommission hat jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen gestartet, wegen dem polnischen Gesetz gegen russischen Einfluss. Und dieses Vertragsverletzungsverfahren ist ausdrücklich auf Artikel 2, den Wert der Demokratie, gestützt. Und das ist juristisch schon innovativ, weil man normalerweise als Gericht präzisere Normen braucht, um zu entscheiden. Auch interessant, ein anderes Vertragsverletzungsverfahren, das betrifft einen litauischen Richter, der wurde nicht zum EuGH vorgeschlagen, der findet es blöd und hat in Litauen geklagt, eine Konkurrentenklage erhoben. Jetzt fragt das litauische Gericht den EuGH, ist denn das in Ordnung, wie wir hier unsere Kandidaten auswählen? Die haben da so einen Wettbewerb und so weiter und das soll der EuGH im Einzelnen nachprüfen. Und das geht dann auch über das Rechtsstaatsprinzip. Aber mal sehen, wie die beiden Verfahren behandelt werden. Es zeigt aber eine gewisse Tendenz der immer wieder betonten Werteunion. Ja, und des EuGH als desjenigen, der Garant dieser Werte ist.
Aber auch der Begriff Rechtsstaat ist ja schwammig. Wir tun ja manchmal so, als ob völlig klar ist, was rechtsstaatlich ist. Und selbst in traditionellen alten europäischen Mitgliedstaaten gibt es ja Sachen, wie man kann in Abwesenheit verurteilt werden. Oder die Staatsanwaltschaft ist völlig unabhängig, anders als bei uns. Oder die Richterschaft ist eine Kaste, die ohne politischen Einfluss handelt. Kann man gut oder schlecht finden, aber es gibt ja auch in den älteren EU-Mitgliedstaaten sehr große Unterschiede, zum Beispiel zu unserem System. Nicht nur bei den neuen, die alle unter dem Begriff Rechtsstaat subsumierbar sind.
Das stimmt. Wobei der EuGH, ja, in diesem Kontext ist es interessant, dass der EuGH das Regressionsverbot entwickelt hat. Und man sieht in der Rechtsprechung, denke ich, schon eine gewisse Tendenz, dass die Richter unabhängig sind. Es gibt ja das System der Gewaltenteilung, der strikt und der Gewaltentrennung. Und Gewaltenteilung kann auch Checks and Balances, gegenseitige Kontrolle und Gewaltenverschränkung beinhalten. Gewaltentrennung bedeutet, die Richterkaste ist, wie Herr Müller gerade gesagt hat, völlig isoliert.
Und im Zweifel ergänzt sich selbst sozusagen.
Ja, ergänzt sich selbst. Kooptationssystem, da gibt es den Conseil de la Magistrature, ein Richtergremium, was dann bestimmt, welche anderen Richter dazu kommen, und wir haben jetzt die Legislative, die da mitspielt. Ich muss sagen, ich finde das richtig, weil man als Verfassungsrichter natürlich Wertentscheidungen trifft und in einer gewissen Weise die Gesellschaft widerspiegeln muss. Ich finde, man lügt sich in die Tasche. Das ist einfach nicht ehrlich, zu sagen, dass das so ungefähr wie 1 und 1 ist 2 ist, was man aus der Menschenwürde ableitet. Und deshalb finde ich dieses System, wie es in Deutschland ist, gut. Funktioniert ja recht gut. In Belgien ist es zum Beispiel anders, in Frankreich ist es anders. Und jetzt wird sich die Frage stellen, also das deutsche System wird toleriert von Europa, aber wenn jetzt Deutschland mal sagt, es gab so Tendenzen in der deutschen Richterschaft, dass man einfach mehr in Richtung Kooptation geht, und angenommen, man führt das jetzt mal ein, weil man findet es gut jetzt und der EuGH findet es auch gut, und dann sagt man, funktioniert nicht mehr so gut, wir kehren zu unserem alten System zurück. Das wäre dann interessant, ob das gegen das Regressionsverbot verstoßen würde.
Ja? Frau Kokott, Sie haben eben gesagt, dieser Anknüpfungspunkt Demokratie bei dem Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, der sei innovativ, weil man normalerweise schon präzisere Normen brauche. Jetzt gehen wir mal sozusagen mit der Innovation noch einen Schritt weiter. Nehmen wir mal an, der EuGH würde auch wieder diesen Begriff Demokratie nehmen und aus der Interpretation dieses Begriffs Demokratie in den europäischen Verträgen auf die Idee kommen, dann auch den Mitgliedstaaten Vorgaben für ihr nationales Wahlrecht zu machen. Wäre das zulässig?
Ich muss den Fall abwarten. Ich kann das jetzt nicht hier mich präjudizieren. Ja. Aber es ist in der Tat sehr interessant. Ja. Und ich habe das, muss ich sagen, vorhergesehen mit den Rechtsstaatsfällen und einem Aufsatz niedergelegt. Und meine Mitarbeiter meinten, was ich da für komische Sachen schreibe. Und ich habe gesagt, das liegt in der Logik dieser Rechtsprechung. Und jetzt haben wir die Kommission schon, die solche Verfahren bringt. Ja. Aber es ist eine interessante, offene juristische Frage, die ich gerne auf mich zukommen lasse.
Auch das Grundgesetz ist ja recht sparsam mit seinen Äußerungen zum Wahlrecht, aber es gibt sicherlich auch eine unionsrechtliche Untergrenze, oder?
Eine unionsrechtliche, habe ich
Untergrenze, also Mindestanforderungen, die auch Europa stellt
an Wahlen. Anders an die Ausgestaltung des Wahlrechts. Also ich sehe jetzt im Moment sozusagen keine Möglichkeit des Unionsrechts, Vorgaben für das nationale Wahlrecht zu machen. Ich möchte aber vielleicht doch etwas die Sensibilität für das Problem vielleicht auch noch mal ansprechen und, wenn es möglich ist, erhöhen. In Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes steht drin, dass die Bundesrepublik Deutschland an der Europäischen Union mitwirkt. Die Bundesrepublik Deutschland ist also zur Mitwirkung an der Europäischen Union verpflichtet. Diese Europäische Union muss, so steht es in Artikel 23 Absatz 1 auch, demokratischen, rechtsstaatlichen und sind noch einige andere Grundsätze dort genannt, genügen und einen hinreichenden Menschenrechtsschutz gewährleisten. Das steht da drin. Wenn die Europäische Union sich in eine Richtung entwickeln würde, die diesen Grundprinzipien nicht mehr genügen würde, könnte die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr Mitglied dieser Union sein. Und nun stellt sich die sehr interessante Frage, was passiert, wenn ein Mitgliedstaat nach dem anderen sich in Richtung einer eher autokratischen Struktur entwickelt. Denn diese Mitgliedstaaten entsenden ihre Vertreter in den Rat der Europäischen Union, der dort Maßnahmen, Gesetze verabschiedet, die unmittelbar in ihre, in meine Grundrechte eingreifen. Wir gehen davon aus, dass solche Gesetze notwendig sind, aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie. Kein Eingriff ohne Gesetz. Und um das genau zu sagen, kein Eingriff ohne rechtsstaatlich und demokratisch beschlossenes Gesetz. Welche Auswirkungen hat es, wenn diese Entwicklungen in der Europäischen Union sich fortsetzen würden? Wie ist es dann mit der demokratischen Legitimation von Akten der Europäischen Union, die ja auf zwei Wegen sich vollzieht, einmal über das Europäische Parlament und einmal über den Rat, deren Mitglieder von ihren Parlamenten kontrolliert werden? Wie ist das dann mit dieser zweiten Säule der demokratischen Legitimation? Das alles ist im Moment sozusagen außerhalb unserer Vorstellung. Und insofern, aber es ist ein Gedanke, den man sozusagen vielleicht mal fassen sollte.
Es ist ja Fakt, dass wir Rechtsstaatsverfahren haben
und wir haben
die Union damit umgehen muss.
Wir haben Rechtsstaatsverfahren, die konzentrieren sich aber im Moment sozusagen auf ein Kernelement der Justizorganisation, nämlich auf Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, so wie es auch in der Venice Commission, einer Institution des Europarats, im Einzelnen ausbuchstabiert worden ist. Also wir wissen schon, welche Elemente die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz erfordert. Also insofern haben wir eine Institution, die hoch angesehen ist und aus Experten aus allen Mitgliedstaaten des Europarates besteht, hat hier schon sozusagen Vorgaben gemacht, an denen wir uns orientieren können und die auch Spielräume belassen für die Staaten zur Ausgestaltung der Justizorganisation. Also diese Verfahren haben wir. Aber da geht es natürlich um die Funktionsfähigkeit der Unionsrechtsordnung im engeren Sinne. Wie wird es aber weitergehen, wenn tatsächlich in einer größeren Zahl von Mitgliedstaaten, das wissen wir nicht, wie sich das weiterentwickelt, tatsächlich auch die Demokratie ins Wanken gerät und das Wahlrecht beispielsweise so gestaltet ist, und in Ungarn und Polen ist das der Fall, dass ein Machtwechsel fast nicht mehr möglich ist. Weil das Wahlrecht sozusagen dafür sorgt, dass die Mehrheitspartei immer noch Sitze obendrauf bekommt. In Ungarn hat das dazu geführt, dass eine verfassungsändernde Mehrheit für die Fidesz entstanden ist. Und wenn man das zusammendenkt mit der Medienlandschaft, die immer stärker auch dann von der politischen Mehrheit beeinflusst wird, kann man sich vorstellen, dass ein politischer Machtwechsel nur noch unter sehr exzeptionellen Umständen möglich ist. Ich sage überhaupt nicht, dass der Europäische Gerichtshof sozusagen im Moment in der Lage wäre, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt zaghafte Anfänge im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren, deren Ausgang wir nicht kennen. Und wir wissen nicht, wie der Europäische Gerichtshof diese Werterechtsprechung, den Artikel 2 des Unionsvertrages, operationalisieren wird. Er wird sich hier sicherlich sehr zurückhalten müssen. Ich möchte aber trotzdem einmal hier erwähnen an dieser Stelle, dass auch das, also auch die Demokratie, jedenfalls mal in den grundlegenden Funktionsbedingungen etwas ist, was mit der Funktionsfähigkeit der Europäischen Union und deswegen mit uns allen was zu tun hat.
Spannende Frage, die wir gleich ins Publikum geben können. Nicht zwingend zur ausführlichen, vollständigen Beantwortung, aber vielleicht haben Sie ja auch Fragen, Anmerkungen zum Thema. Also gern Feuer frei.
Wir haben ja ein Mikrofonteam, da wäre meine große Bitte, dass Sie immer direkt ins Mikrofon sprechen. Das ist ganz wichtig, damit Ihre Frage dann auch auf unserer Tonspur drauf ist. Also wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich gerne. Da ist schon die erste direkt hier vorne. Dann geht das Mikrofon doch direkt an den Herrn und bitte direkt ins Mikrofon sprechen.
Ja, Sie hatten vorhin schon den EGMR angesprochen, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und ich muss etwas lachen, weil ich habe in letzter Zeit einige Beschwerden ans Bundesverfassungsgericht gerichtet, weil die Staatsanwaltschaften und Oberlandesgerichte im Strafrecht leider etwas nachlässig geworden sind, meiner Ansicht nach. Die Beschwerden hatten zum Inhalt, dass über Arztbriefe keine rechtsmedizinischen Fachgutachten angefordert werden, dass Zeugen nicht befragt wurden, obwohl die einzigen Zeugen, die befragt wurden, aus einer Vielzahl von Zeugen eine Straftat nicht ausschließen konnten. Dass Fälle als fahrlässig bewertet wurden, wo nachweislich geschultes und ausgebildetes Personal strafbar handelt, mindestens gemäß Todesdelikt des zweiten Grades, Wissentlichkeit, beispielsweise als Nachweis, der Nachweis über die ärztliche Prüfung zum zweiten Abschnitt, dass die Bestellung eines...
Können Sie die Frage, Sie haben noch eine präzise Frage, nehme ich an. Was ist die Frage?
Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich möchte wissen, ich kann Ihnen noch die Aktenzeichen nennen, auf die Sie es bezieht, aber ist Ihnen das bekannt und wie erklären Sie das, dass das Strafrechtssystem in Deutschland so gravierende Mängel hat, weil alles, was Sie über die EU sagen, ist im Prinzip wertlos, wenn wir nicht uns grundlegend unsere grundlegenden Menschenrechte schützen können. Das betrifft Artikel 2, Recht auf Leben, und Artikel 3, das Recht auf Verbot der Folter. Ja, darum geht es. Wenn keine rechtsmedizinischen Gutachten über Arztbriefe erstellt werden, über schwere psychische Erkrankungen und körperliche Verletzungen, zum Beispiel der Kreuzbandriss, ein typischer Fall.
Okay, vielen Dank. Muss, glaube ich, die Verfassungsrichterin beantworten, die aber wahrscheinlich den Fall nicht kennt.
Ich kann Ihnen sozusagen zu dem Fall, den Sie hier ganz offensichtlich im Hinterkopf haben, natürlich nichts sagen, weil ich den Fall nicht kenne und Ferndiagnosen sozusagen unzulässig sind und auch nicht möglich. Ich kann nicht erkennen, dass das Strafrechtssystem insgesamt sozusagen rechtsstaatlichen und Standards nicht genügt. Insofern würde ich sagen, also Ihre pauschale Einschätzung würde ich zurückweisen. Sie sind möglicherweise durch einen Fall, in den was schiefgegangen ist, vielleicht beeindruckt, aber insgesamt kann ich das also so nicht sehen. Und zu Ihrem Fall, wie gesagt, kann ich natürlich keine Aussage treffen.
Ja, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig, auf diesen Einzelfall einzugehen. Vielleicht sammeln wir noch weitere Fragen. Wo gibt es denn noch Fragen? Dort, ja.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage, und zwar, es wurde ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das Verhältnis von Polen und auch Ungarn zur Rechtsstaatlichkeit. Und da würde ich halt die kurze Frage stellen, haben wir denn halt bisher in der EU denn ausreichende Instrumentarien, um gegen solche problematischen rechtsstaatlichen Situationen überhaupt vorzugehen? Denn ich meine, das Thema, das ist ja schon seit einigen Jahren jetzt in den Medien und im Diskurs. Könnte man dann nicht vielleicht auch die Ansicht vertreten, dass man jetzt auch, also dass die Gerichte da vielleicht da einfach nichts mehr machen können und es liegt jetzt eher daran, neues EU-Recht zu schaffen, um diese Missstände zu lösen?
Ja, wollen Sie direkt darauf eingehen, Frau Kuckert? Also neue Instrumentarien? Oder sind die alten tauglich?
Na gut, das Instrumentarium ist Zuckerbrot und Peitsche. Solange ein Staat Geld von der EU bekommt und nicht wie Deutschland ein Nettozahler ist, kann man einfach Mittel zurückhalten. Und das passiert ja bei Polen. Sie haben auch die Frage aufgeworfen, was Gerichte eigentlich machen können. Es reicht nicht, Urteile zu haben, wo verurteilt wird und gesagt, beschrieben wird, wie übel alles ist, sondern die Urteile müssen umgesetzt werden. Das ist ein Problem. Aber es besteht die Möglichkeit, bei Nichtumsetzung von EuGH-Urteilen Bußgelder zu verhängen. Was passiert, wenn die nicht gezahlt werden? Dann werden die verrechnet mit Mitteln, die eigentlich aus dem Corona-Fonds Polen und Ungarn zugedacht waren. Und so wird im Moment vorgegangen. Duda trifft sich auch mit Reinders und anderen, weil er auch für sein Wahlvolk auf diese Mittel angewiesen ist. Ja. Und dann gibt es natürlich den Rechtsstaatsmechanismus, wonach EU-Gelder generell nicht ausgezahlt werden, wenn eben der Rechtsstaat nicht beachtet wird. Eigentlich braucht man dazu einen Zusammenhang zum EU-Haushalt. Also wenn der Staat von der EU Geld bekommt und es nicht gewährleistet ist, dass dieses Geld auch ordnungsgemäß verwendet wird, also gutes Beispiel Korruption, ja, dann kann man Mittel zurückhalten, aber jetzt stellt sich die Frage, wie eng muss dieser Zusammenhang zu EU-Geldern sein? Wenn etwa die Justiz nicht gescheit funktioniert, ist das dann nicht eine abstrakte Gefahr oder eine hinreichend konkrete Gefahr vielmehr, dass EU-Gelder generell nicht gut verwendet werden. Insofern, man hat schon Mittel und was soll man sonst machen? Das einzige Problem wäre, wenn ein Nettozahler nicht folgt. Ja.
Dort hinten oben war noch eine Frage, ganz oben, dritte Reihe von oben.
Ich würde mich gern nochmal auf das Thema mit Rumänien beziehen. Da war es ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sich der EuGH zu den Gerichten gewandt hat, das Urteil des eigenen Verfassungsgerichts quasi außer Acht zu lassen. Und da wollte ich dann gefragt haben, ob, also wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das dann auch in der Sache oder hier in der Diskussion so begründet, dass das ja in der Sache richtig war, weil die europäischen Grundfunktionen dadurch gefährdet wurden. Nur ist es ja eine sachliche Rechtfertigung. Und das könnte ja gerade in Krisenzeiten etwas sein, was vielleicht nicht ausreicht. Und da wollte ich fragen, ob Sie das genauso sehen und ob es da Möglichkeiten auch gäbe, das vielleicht auch formell festgeschrieben zu ändern.
Ja, also die neue Rechtsprechung, das rumänische Urteil ist interessant. Sie haben vielleicht auch von dem Urteil von letzter Woche zur polnischen Disziplinarkammer gehört. Der EuGH hat etabliert, dass jeder Richter seine eigene Unabhängigkeit und auch die Unabhängigkeit anderer Richter in Frage stellen kann und auch dazu die Hilfe des EuGH in Anspruch nehmen kann. Das ist auch wieder eine Rechtsprechung, die auf gewisse Akzeptanzprobleme stößt. Und es ist eine Gratwanderung. Der EuGH möchte hier zur Rechtsstaatlichkeit beitragen, aber es ist auch eine Gratwanderung insofern, als wenn zu viele Urteile nicht befolgt werden, das einfach sehr, sehr schlecht ist. Deshalb besteht hier eine schwierige Situation und man kann das nicht einfach irgendwie regeln, weil Höchstgerichte auf Akzeptanz angewiesen sind. Weder das Bundesverfassungsgericht noch der EuGH kann irgendwo den Gerichtsvollzieher hinschicken. Der EuGH hat noch die Möglichkeit, diese Zwangsgelder zu verhängen. Aber ich habe auch schon gesagt, das geht nur bei Nettoempfängern und nicht bei Nettozahlern. Da kann man sich fragen, ob das jetzt das total gerechte, objektive System ist. Ja.
Frau Langenfeld, sehen Sie da noch Nachbesserungsbedarf?
Also ich muss einfach erkennen, dass eben in einer Struktur wie der Europäischen Union, also einer föderalen Struktur, die Mittel sozusagen zur Durchsetzung solcher grundlegenden sozusagen Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit der Europäischen Union begrenzt sind. Die Mittel sind begrenzt. Wir haben sozusagen drei Ebenen. Wir haben einmal die EuGH-Rechtsprechung. Wir haben das finanzielle Instrument, von dem auch Gebrauch gemacht wird, sowohl was den allgemeinen Haushaltsvollzug angeht, als auch was die Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds angeht. Und wir haben drittens natürlich politische Instrumente. Also wir haben diesen Sanktionsmechanismus in Artikel 7 des Unionsvertrages, der aber nicht funktioniert, weil er sozusagen mit Ausnahme des betroffenen Staates Einstimmigkeit voraussetzt. Und diese Einstimmigkeit kann nicht erreicht werden, weil eben Ungarn im Zweifel sozusagen an der Seite Polens etwa stehen würde oder umgekehrt, wenn es darum geht, diesen Sanktionsmechanismus sozusagen scharf zu stellen und eben Stimmrechte beispielsweise zu entziehen für eine gewisse Zeit, wenn Grundbedingungen der Mitgliedschaft der EU nicht mehr erfüllt sind. Das kann bis zum Ausschluss gehen. Dieser Mechanismus funktioniert ersichtlich nicht. Aber es gibt natürlich auch noch andere politische Instrumente. Das heißt also, man muss Gespräche führen, man muss versuchen, sozusagen Überzeugungsarbeit zu leisten in den betroffenen Staaten. Und alle Instrumente, die ich genannt habe, das finanzielle, aber auch das richterliche, natürlich auch mit politischen Mitteln, mit Diplomatie, müssen zusammengenommen werden, um eben dafür Sorge zu tragen, dass die Entwicklung in den betroffenen Staaten sich nicht weiter in eine falsche Richtung fortsetzt. Und das, was Frau Kockhardt angesprochen hat, das Gesetz eben zur sozusagen Überprüfung von Beziehungen zu Russland, ist natürlich, es wird gesagt, dass dieses Gesetz einen klaren Hintergrund hat, das habe ich jedenfalls der Presse entnehmen können, einen Hintergrund hat vor der bevorstehenden Parlamentswahl, die eben nach Möglichkeit die Opposition und namentlich einen Kandidaten dort schwächen soll. Also wir sind da in einer wirklich schwierigen Situation. Und im Übrigen ist es so, wenn man an starke Föderalstaaten wie die Bundesrepublik Deutschland denkt, dann fallen einem auch nicht so furchtbar viele Mittel ein, wenn man sich vorstellt, dass beispielsweise in einem Bundesland plötzlich eine Regierung an die Macht käme, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt. Das ist
Bundeszwang.
Bundeszwang beispielsweise. Oder wir hätten natürlich, wir haben die richterliche Möglichkeit, Bund-Länder-Streit, aber die tägliche Funktionsfähigkeit in einem föderalen Staat, also das Zusammenwirken etwa von Verfassungsschutzministern, wäre doch dann möglicherweise ein Problem. Ich sage nicht, dass uns das bevorsteht, aber das ist ein schwieriges Problem in derartigen Strukturen, ganz grundsätzlich.
Da ganz oben, genau, der Herr.
Ja, guten Tag. Auch von meiner Seite einen ganz herzlichen Dank für die sehr interessante Diskussion. Sie sprachen ja bereits über das sehr wichtige Kooperationsverhältnis von Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof. Und auch der Grundrechtsschutz kam ja auch schon zur Sprache. Ich frage mich, wie sich dieses wichtige Verhältnis vor dem Hintergrund der Recht auf Vergessen-Beschlüsse des Ersten Senats und auch der Ökotox-Entscheidung des Zweiten Senats dann jetzt weiterentwickeln wird.
Das ist eine sehr gute Frage und Sie kennen unsere Rechtsprechung ganz offensichtlich, auch die vom Ersten und vom Zweiten Senat. Das ist schön. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. In der Tat, ich setze relativ viel sozusagen oder positive Erwartungen, will ich mal sagen, in diese Entwicklung, in also den Grundrechtsschutz im Mehrebenensystem. Wir haben ja, um das vielleicht auch für die Zuhörer, die sozusagen denen diese Entscheidungen nicht ganz vor Augen stehen, nochmal zu sagen, es ist entschieden worden, dass das Bundesverfassungsgericht nunmehr auch die Grundrechtecharta, also das, den europäischen Grundrechtskatalog als Maßstab, als Prüfungsmaßstab in der Verfassungsbeschwerde anwendet und nicht nur die deutschen Grundrechte. Und wann macht das Bundesverfassungsgericht das? Immer dann, wenn europäisches Recht zur Anwendung kommt, das sozusagen bis in die Details alles vorgibt. Wenn eine solche Norm zur Anwendung kommt, dann gelten die deutschen Grundrechte nicht. Das ist schon seit langer Zeit so, dass die deutschen Grundrechte dann nicht mehr zur Anwendung gebracht werden, sondern dann gelten eben die europäischen Grundrechte, weil die der Maßstab für das europäische Recht sind und natürlich dann auch für das nationale Recht, das dieses europäische Recht in einer ganz bestimmten Weise durchführen muss. Aber gleichzeitig haben wir gesagt, dass es auch Fälle gibt, in denen das europäische Recht eben nicht bis ins Einzelgehende Vorgaben macht. Und in diese Lücken hinein, in diese Gestaltungsspielräume hinein, wenden wir unsere nationalen Grundrechte an. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen aus der jüngeren Zeit, und in der ein Beispiel, das zeigt, dass der Europäische Gerichtshof diese Linie aufnimmt, und ich hoffe, dass er sie fortsetzen wird. Da geht es um das Kopftuch am privaten Arbeitsplatz. Wir haben in Deutschland dazu eine klare Rechtsprechung, dass dieses Kopftuch eben nicht ohne weiteres etwa mit Blick auf eine allgemeine Neutralitätspolitik eines Arbeitnehmergebers untersagt werden kann. Wir haben aber auf der europäischen Ebene eine Antidiskriminierungsrichtlinie, die Diskriminierung wegen der Religion untersagt. Aber wir haben eben auch eine Rechtsprechung auf der europäischen Ebene, die die Rechte des Arbeitgebers stark macht. Der Arbeitgeber darf eine solche Neutralitätspolitik verfolgen und darf das Kopftuch an der Kasse zum Beispiel verbieten. Diese Rechtsprechung hat sich geändert. Diese Rechtsprechung gerade auf Vorlage von deutschen Arbeitsgerichten hin hat sich geändert und kann mittlerweile vielleicht sogar als ständige Rechtsprechung bezeichnet werden. Es sind mehrere Urteile in diese Richtung ergangen. Der Gerichtshof hat klar entschieden, dass in diesem Bereich sich aus der Richtlinie Gestaltungsspielräume für die Mitgliedstaaten ergeben. Und das bedeutet, dass sozusagen die deutschen Gerichte in Zukunft die Religionsfreiheit Artikel 4 so anwenden können, wie sie das bislang in ihrer Rechtsprechung getan haben. Und insofern ist das, und das muss in Frankreich überhaupt nicht so sein oder in anderen Staaten. Das kann unterschiedlich sein, wie hier die Berufsfreiheit des Unternehmers, der Unternehmerin mit der Religionsfreiheit ins Verhältnis gesetzt werden. Das kann sehr unterschiedlich betrachtet werden. Das hängt von Traditionen ab, vom Verhältnis von Staat und Religion, wie sich das seit Jahrhunderten oft eingebürgert hat. Also hier ist Raum für Pluralität. Und das, ohne dass dadurch der Binnenmarkt ins Wanken gerät. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da könnte ich noch ein anderes Beispiel bringen, das will ich jetzt mal lassen. Aber das ist sozusagen eine Entwicklung, die man genau beobachten muss. Und ich denke, dort, wo der Binnenmarkt nicht betroffen ist, wo also das Kernelement der Wirtschaftsintegration nicht betroffen ist, wird der EuGH hoffentlich seine Rechtsprechung in diese Richtung, nicht nur im Bereich von Religion, fortsetzen.
Der Binnenmarkt war ja immer so ein Anker, um zu sagen, wir müssen alles vereinheitlichen. Das war ja immer so ein Argument eigentlich zentral, alles für den Binnenmarkt und auch mit Blick auf die Kompetenzverteilung manchmal ein bisschen fragwürdig, oder?
Beim Binnenmarkt ist es ja in gewisser Weise logisch, wenn man möchte, dass Arbeitskräfte frei zirkulieren wollen und Waren frei zirkulieren wollen, kann man nicht verlangen, dass unterschiedliche Anforderungen, also unterschiedliche Produktionslinien von Waren für jedes Land gemacht werden. So kann der Binnenmarkt nicht funktionieren. Es ist die Frage, ob man diese harmonisierende Rechtsprechung jetzt gleichermaßen auf das Verfassungsrecht anwenden kann. Ja, und ich würde dahinter ein erhebliches Fragezeichen setzen. Allerdings ist die Werteunion jetzt gerade so wichtig. Ja, damit sind wir bei der Frage, wie viel nationale Identität im Rahmen der europäischen Identität.
Aber widerspricht sich das nicht ein bisschen, Frau Kokott? Auf der einen Seite soll sozusagen der Binnenmarkt der springende Punkt sein, dass man da eben guckt, Pluralität ist überall da möglich, wo es jetzt irgendwie den Binnenmarkt nicht aus den Fugen wirft. Und auf der anderen Seite sagt man, man betont diesen Wertecharakter so stark. Das geht ja nun weit über den Binnenmarkt hinaus.
Ja, die Europäische Union hat sich verändert. Sie ist halt keine Wirtschaftsunion mehr. Sie ist einfach in allen Bereichen mittlerweile zuständig. Die Grundrechtecharta hat einen Mordsaufschwung gebracht. Und ich denke auch, das Selbstverständnis des EuGH wandelt sich im Lauf der Zeit. Als ich 2003 den damaligen Präsidenten Rodriguez Iglesias des Gerichtshofs mal besucht habe in Luxemburg, bevor ich am EuGH war, hat er mir gesagt, wir kannten uns vom Max-Planck-Institut, Juliane, ich sage dir eins, der EuGH ist kein Motor der Integration, das steht immer in den Lehrbüchern, ist er aber nicht. Dann kam als nächster Präsident Vasilios Kouris, der hat mal den Satz ausgesprochen, der EuGH ist kein Grundrechtegerichtshof, der in der FAZ wiedergegeben wurde. Und dann gab es lauter Kritik, mag der etwa Grundrechte nicht, aber so war das natürlich nicht gemeint, sondern er meinte, wir haben hier so viele Rechtsgebiete, für die wir zuständig sind. Und es gibt ja den EGMR und die nationalen Verfassungsgerichte. Also Grundrechte ist jetzt nicht das, was unsere Hauptbeschäftigung. Aber jetzt ist es anders geworden. Jetzt stehen eigentlich die Werte und die Grundrechte ganz vorne und die Identität der Union. Und es gibt jetzt auch das Projekt, dass der EuGH sogenannte technische Bereiche, die vom Sekundärrecht bestimmt sind, wie Zoll, Mehrwertsteuer, Fluggastrechte, Klimazertifikate, dass die an das Gericht abgegeben werden, damit sich der EuGH mehr auf Grundrechte und Rule of Law spezialisieren kann und dort mehr Zeit drauf verwenden kann und sich so zu einem wirklichen Verfassungsgericht oder Supreme Court wandeln kann. Ja.
Weitere Publikumsfragen. Gucke, dass wir niemanden übersehen. Hier nochmal in der Mitte. Ja. Dort.
Ja, ich habe jetzt erneut eine Frage und zwar quasi anknüpft zum Anfang des Podcasts. Und zwar wurde ja halt jetzt auch sehr prominent das Urteil aus dem Jahr 2020 besprochen. Und ich glaube, es passt ja auch jetzt auch zur Besetzung, wenn man halt jemanden vom Bundesverfassungsgericht hier hat. Aber vielleicht, also das ist zumindest mein Eindruck, vielleicht bewertet man vielleicht das Urteil vielleicht ein bisschen zu sehr, also vielleicht überbewertet man es ein bisschen, wenn man halt, also es wurde ja hier eben auch angesprochen, das könnte ja Sprengstoff sein, weil sich ja andere Staaten ja darauf berufen könnten und dann quasi nur die Urteile vom EuGH dann annehmen, denen sie dann auch gefallen, aber weil das ja jetzt, ich sag mal, ein relativ einmaliges Urteil war und dass man halt bei solchen Staaten, bei denen halt die Rechtsstaatlichkeit ohnehin in Gefahr sind, die würden sich, glaube ich, ja so oder so irgendwelche Argumente quasi aus der Luft ziehen, um dann quasi einfach einer Rechtsprechung nicht zu folgen. Also vielleicht verschiebt man da vielleicht nicht zu sehr quasi den Diskurs in eine andere Richtung, wenn man sich zu sehr auf dieses einzelne Urteil bezieht, anstatt quasi größere systematische Fragen zu stellen, wie es dann genau jetzt mit Polen und Ungarn aussieht. Und jetzt vielleicht auch ein kleiner Einschub von vorhin. Es wurde ja eben auch noch erwähnt, es gibt ja die Möglichkeit, irgendwie Bußgelder zu verhängen. In Ungarn, falls mich jetzt nicht irre, ist es aber auch manchmal so passiert, dass man einfach Gesetze da halt natürlich dann geändert hat, damit halt diese Bußgelder nicht mehr verhängt werden. Und danach, falls man halt dann das Gefühl hatte, dass keine Gefahr mehr besteht, weitere Bußgelder zu erhalten, dass man die Gesetze dann danach einfach nochmal geändert hat. Also das ist zumindest jetzt für mich ein Indiz dafür, dass es doch sehr erhebliche vielleicht auch Rechtslücken gibt im europäischen System, um solche Maßnahmen durchzusetzen.
Die Frage hatten wir, also gibt es neue Instrumente, hatten wir im Grunde schon. Mich würde vielleicht beim Stichwort Verfassungsgerichtshof der Union noch die Frage interessieren, ist vielleicht eine sehr deutsche, geht das dann in Richtung Staatlichkeit? Also wenn der EuGH ein Verfassungsgericht ist, gehen wir dann Zeitenwende auch in Richtung einer Bundesstaatlichkeit?
Die politischen Parteien in Deutschland und ich glaube auch der Koalitionsvertrag, die wollen ja den europäischen Bundesstaat.
Als Fernziel, glaube ich.
Als Fernziel, ja. Na gut, ein Verfassungsgericht, kann man ein Verfassungsgericht ohne, oder kann man eine Verfassung, das sind dann terminologische Fragen, aber die Tendenz ist schon, ich denke, zu einer Verfassung, da denkt man normalerweise, denkt man an Bundesstaat. Ja. Man kann natürlich sagen, die EU hat auch eine Verfassung, hat sie auch. Also es ist, ja, es ist integrationsfreundlicher, sagen wir mal, ja. Aber das ist.
Aber das Bundesverfassungsgericht.
Ich wollte zu dem Kollegen noch mal kurz sagen: Sie haben gesagt, muss man sich immer auf diese nicht befolgten Urteile konzentrieren. Ich wollte dem hinzufügen, dass auch in diesen ganzen sogenannten technischen Bereichen wie Steuerrecht, sogar Umweltrecht, Wettbewerbsrecht, eigentlich in allen Bereichen, außer in dieser schwierigen Gerichtsorganisation und mancher heiklen Grundrechtsfragen, Datenspeicherung, da sind die Franzosen überhaupt nicht mit einverstanden. Ja, die machen bloß eleganter sie machen nicht so einen Paukenschlag wie das Bundesverfassungsgericht, die folgen diplomatisch nicht. Ja. Aber in ganz, ganz vielen Bereichen, in der ganz überwiegenden Mehrzahl, funktioniert nach wie vor die Zusammenarbeit, die gerichtliche Zusammenarbeit sehr gut. Und auch die polnischen und ungarischen Plädoyers in diesen technischen Bereichen sind einfach sehr gut. Es macht eigentlich Freude, auch in diesen Verfahren da zusammenzuarbeiten. Und ich war ja beim Geburtstag vom Bundesverwaltungsgericht, da habe ich mich auch sehr schön fachlich mit den polnischen und ungarischen Kollegen unterhalten können. Also auf der unteren Ebene, wenn man so will, ja, funktioniert das nach wie vor einwandfrei. Frei, ja.
Das Bundesverfassungsgericht hätte doch Probleme, wenn ein Bundesstaat quasi schleichend eingeführt würde, oder, Frau Langenfeld?
Ja, das ist, ich würde sagen, die 1-Million-Dollar-Frage. Ab wann ist die Europäische Union ein Bundesstaat? Ich würde, also vielleicht kann ich zwei Sachen sagen zum Begriff der Verfassung und dann zur Frage der Staatlichkeit. Erstmal zum Begriff der Verfassung. Verfassung ist, muss nicht notwendig an einen Staat gebunden sein. Verfassung ist sozusagen eine gesamthafte Ordnung und die Europäische Union, die Verträge erfüllen Verfassungsfunktionen. Sie weisen, sie haben Institutionen, die bestimmte Zuständigkeiten haben. Sie haben sozusagen bestimmte Kompetenzen, die sie diesen Institutionen zuweisen. Der Vertrag der Europäischen Union über die Arbeitsweise der Europäischen Union und der Unionsvertrag sind ja zwei verschiedene Verträge. Der eine ist sozusagen der Rahmen und enthält noch Regelungen zur Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik. Und der andere Vertrag ist sozusagen das, was wir das operationalisierte Europarecht nennen. Da sind viele Dinge stehen drin, die wir in einzelne kleine Gesetze schreiben würden. Aber so ist nun mal die Struktur der Europäischen Union und des Vertrages. Also dieser Vertrag, diese beiden Verträge regeln sozusagen die Verfasstheit der Europäischen Union in all ihren Facetten. Und sie regeln auch die Rechte der Bürger, das Verhältnis der Bürger zur Union über die Grundrechtecharta. Also insofern erfüllt diese Verfassung oder diese Verträge erfüllen die Funktionen, die man auch von einer staatlichen Verfassung erwartet. Mit einem Staat verbindet man den Begriff der Souveränität. Der ist sehr schillernd. Wir hören ja sehr viel von europäischer Souveränität, strategische Souveränität, Souveränität im Bereich von Verteidigung, Souveränität im Bereich von Energie, Souveränität im Bereich der Versorgung lebensnotwendiger Güter, wie etwa im Bereich der Medikamente. Das haben wir in der Corona-Krise gehört. Damit ist sozusagen keine politische Souveränität oder keine völkerrechtliche Souveränität gemeint. Ein Verbund, der die Kompetenz hätte, also selber darüber entscheiden könnte, welche weiteren Befugnisse sozusagen ihm zustehen, diesem Verbund, das ist sicherlich ein Verbund, der sozusagen dann die völkerrechtliche Ebene verlassen würde und sich hin zu einer Bundesstaatlichkeit entwickeln würde. Das Bundesverfassungsgericht ist bislang davon ausgegangen, dass so eine Entwicklung hin zur Bundesstaatlichkeit, also die Übertragung der Kompetenz an die Europäische Union, nicht vereinbar ist mit der Verfassung, weil das Bundesverfassungsgericht davon ausgeht, dass sozusagen die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland verfassungsfest und integrationsfest ist. Es müsste dann also eine Volksabstimmung geben über die Frage, will Deutschland in einem Bundesstaat aufgehen? Und insofern, wenn man die Kompetenz ganz formal betrachtet, dann kann man diesen Punkt wahrscheinlich relativ präzise ausmachen. Es ist die Frage, wie das mit dem Schleichenden ist, nicht? Ab wann hat die Europäische Union einfach die Kompetenz zu viel, die am Ende den Bundestag nur noch als eine Abnickveranstaltung dastehen lässt? Wachen wir eines Morgens auf und stellen fest, das war jetzt too much für die Europäische Union und jetzt ist die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr ein eigener Staat, sondern Teil eines wie auch immer bezeichneten Europäischen Union. Sie merken an der Fragestellung, dass das sehr schwer zu beantworten ist. Und deswegen sollten wir uns vielleicht sehr viele Gedanken darüber machen, wie die Union verfasst ist, dass sie einigermaßen rechtsstaatlich funktioniert, sie selber auch, ihre Organe, dass sie an Grundrechte gebunden ist, dass die demokratischen Legitimationsstrukturen einigermaßen funktionieren. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Europäische Union diesen Anforderungen, die ja im Grundgesetz auch vorgesehen sind, genügt. Und da gibt es sicherlich bei der Frage der demokratischen Legitimation der Entscheidung der Union auch noch Luft nach oben.
Ich würde gerne an die Gerichtskollegen eine Frage stellen.
Ja. Ach, das ist zulässig.
Gerne. Es wurde jetzt viel von der Kompetenz gesprochen. Und wenn man jetzt, wie viele Europarechte der Auffassung ist, dass Ultravirus einfach inexistent ist, ja, das gibt es nicht, dann führt es dazu, dass der EuGH als Unionsorgan letztlich über die Kompetenzen der Union entscheidet. Mit anderen Worten, die Union entscheidet selbst über ihre Kompetenzen. Wenn man also die Ultravirus-Doktrin ablehnt, bejaht man damit gleichzeitig die Souveränität der Union oder arbeitet darauf hin?
Also in ein Konzept einer Staatlichkeit der Europäischen Union, die eben die Kompetenz hat, also vielleicht fange ich anders an. Es ist in einem so stark integrierten Gebilde wie der Europäischen Union extrem schwierig, Kategorien dafür zu finden, sozusagen, wann eine Bundesstaatlichkeit oder eine solche Nähe zur Bundesstaatlichkeit gegeben ist, dass wir jetzt sozusagen den Rubikon überschritten haben. Das ist sehr schwer auszumachen, weil die Europäische Union, glaube ich, ohne Vorbild in der Welt ist, was ihre Integrationsdichte angeht. Aber die Kompetenz ist sicherlich sozusagen etwas, was dazugehört. Und wenn man also dem Europäischen Gerichtshof das sozusagen zuweist, und die Ultravirus-Kontrolle ablehnt, dann könnte man darin die Bejahung sozusagen dieser oder jedenfalls die Bejahung der Zulässigkeit dieses Weges Richtung Bundesstaat sehen. Man könnte es aber auch anders dogmatisch aufziehen. Man könnte auch sagen, und das machen viele, dass mit der Gründung der Europäischen Union die Europäische Union sich sozusagen verselbstständigt hat. Und dass dass es ein self-contained regime ist, wie wir im Völkerrecht sagen, das sozusagen auch abschließend geklärt hat, wer zuständig ist für die Auslegung der Normen, die in diesem Regime, in diesem Vertragswerk zum Tragen kommen. Das würde sozusagen dazu führen, dass man also gleichzeitig sagen kann, die Mitgliedstaaten haben dieses Loch im Souveränitätspanzer geöffnet und das ist auch notwendig dafür. Und nachdem sie es geöffnet haben, hat die Europäische Union ihre Autonomie entwickelt. Und es gibt dann eben beispielsweise für und die Ultravirus-Kontrolle würde in ein solches Konzept, so wie das Bundesverfassungsgericht mein Senat sie praktiziert, nicht passen. Und das wird in der Wissenschaft teilweise auch so konstruiert. Dort bleibt dann im Grunde nur noch die Identitätskontrolle übrig. Und das bedeutet ja weiterhin, dass die Mitgliedstaaten Herren der Verträge sind. Das heißt also, die Identitätskontrolle bleibt übrig und sie wird im Übrigen von sehr, sehr vielen Verfassungsgerichten in Europa geteilt. Das bleibt übrig und zu dieser Verfassungsidentität gehört eben Rechtsstaatlichkeit, aber es gehört möglicherweise auch die eigene Staatlichkeit. Und dazu würde dann auch gehören, und das gibt es auch, wird auch konstruiert, dass wenn eine Union sich zu weit von ihrem Kompetenzrahmen entfernt, in Richtung einer willkürlichen Inanspruchnahme von Kompetenzen, dass das dann sozusagen die Grundlagen der Union verlässt, der man beigetreten ist. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das sind wissenschaftliche Konzepte, die unseren Alltag zu konstruieren, dass sozusagen auch ohne Ultravirus-Kontrolle man nicht zwangsläufig im Bundesstaat landet. Das sind aber letztendlich wissenschaftliche Konzepte und Konstruktionen, die unseren Alltag überhaupt nicht bestimmen. Ich will mich da ganz dem anschließen, was Juliane Kockert gesagt hat. Im Alltag funktioniert der Gerichtsverbund sehr, sehr gut. Die Gerichte legen vor, der Europäische Gerichtshof antwortet darauf und die nationalen Gerichte setzen diese Entscheidungen um. Das ist nicht der Alltag im Gerichtsverbund und es ist auch, und als wir den EuGH getroffen haben, das Bundesverfassungsgericht, das war unser erstes Treffen, sobald das in der Corona-Zeit möglich war, haben wir natürlich über dieses Urteil vom Mai 2020 gesprochen, aber natürlich nicht nur. Und wir müssen sehen, dass dieser Gerichtsverbund kooperativ funktioniert und das tut er in der Regel auch. Und ich glaube, man darf nicht immer nur sozusagen vom Extremfall her denken. Obwohl das natürlich einfach ist und dann hat man erst mal was, wo man sich drüber aufregen kann.
Es ist ja auch denkbar, dass die Union Bundesstaat hinterher sich auseinanderentwickelt. Stichwort mehr Mehrheitsentscheidungen, Europa mehrerer Geschwindigkeiten, einige Problemkandidaten. Manche sagen ja, Freihandelszone wäre besser. Es ist ja auch denkbar, dass dieser Weg beschritten wird. Weniger statt mehr Verdichtung, Vertiefung oder Erweiterung. Erweiterung ist ja auch ein Riesenthema, wenn man in Ukraine sieht, also was das für Belastungen bringen kann. Wäre das auch eine Option, vielleicht auch gerade um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren, Kern Europa?
Ja, man kann schon die Frage stellen, ob ein Europa von 30, 40 Mitgliedstaaten genauso integriert sein kann wie ein Europa von 9, 15, 27, 26 Mitgliedstaaten. Ich bezweifle das, aber es gibt auch Personen und nicht wenige, die sagen, nein, das kann genauso integriert sein und wir werden diese Werte alle durchsetzen. Man muss Ukraine und den Westbalkanstaaten und anderen Staaten nur Zeit geben. Wir arbeiten dran, das wird schon so gehen. Ich bin da skeptischer. Und wenn man dann skeptischer ist, muss man sich die Frage stellen, möchte man, ja, wie soll Europa in Zukunft aussehen? Man muss sich überhaupt die Frage stellen in Bezug auf die Entscheidungsprozesse. Es ist schon jetzt recht schwerfällig, zu Entscheidungen zu kommen. Wie soll das sein, wenn noch mehr Staaten vorhanden sind? Ich denke, man müsste vielleicht auch die Frage stellen, wie das im Rat schon so ist, vielleicht auch bei der Kommission und beim Gerichtshof, ist es dann zwingend, dass Mitgliedstaaten wie Malta oder kleine Mitgliedstaaten, hinter denen ganz wenig Bevölkerung steht und wo es ganz wenig passende Juristen gibt, dass sie das gleiche Gewicht haben wie große Mitgliedstaaten. Also bei Malta ist tatsächlich ein richtiges Problem gewesen, weil sie brauchen ja zwei Richter für das Gericht, einen für den EuGH oder auch zwei, einen Generalanwalt, da brauchen sie Leute für Brüssel, sie brauchen welche für Straßburg und so weiter und so fort. Und ich hatte eine maltesische Kollegin am Gericht, die wollte wirklich zurück. Die war dann 70, sie sagte, sie möchte ihre Affäre, ranger mes affaires, sie wollte einfach zurück. Ja, ging aber nicht, weil man hat keinen Nachfolger gefunden, der das 255er-Komitee, das schaut, ob die Person hinreichend geeignet ist, hinreichend genügend die Rechtsprechung kennt und so weiter und so fort. Man hat keinen geeigneten Nachfolger gefunden. Ich finde, darüber muss man tatsächlich nachdenken. Zwingend, auch wenn man sich jetzt gar nicht drüber streitet, ob Integrationsdichte und große Zahl, ob das ein Widerspruch ist. Ja? Darüber braucht man sich noch nicht mal zu streiten. Es ist offensichtlich, dass man über die Entscheidungsprozesse nachdenken kann, nachdenken muss. Und man muss natürlich auch überlegen, wie soll Europa dann aussehen und kann in unsere sehr, sehr dichte Werteunion, wie wollen wir, klappt es wirklich, dass wir die Staaten auf dieses Niveau bringen? Ja, natürlich, jeder Staat, der Mitglied werden will, tut sein Bestes. Ja? Und das ist ja auch so vorgesehen, die Union hat das Recht zu sagen, wir nehmen die und die, ja, die Werte passen nicht, ihr kommt nicht rein, aber wenn ein Staat mal drin ist, hat man dann wirklich das Recht, eine Art Verfassungsaufsicht über die Mitgliedstaaten auszuüben? Das ist nicht völlig unumstritten. Ja, ich habe gute Juristen gehört, die sagten, man hat das Recht zu sagen, du kommst rein und du nicht. Aber wenn der Staat drin ist, die Verfassungsaufsicht wird von manchen kritisiert. Ja.
Vielleicht steht dann am Ende unserer Sendung ein nicht ganz ernst gemeinter Karrieretipp, auch für alle Jurastudenten, die hier sind. Wenn man Richter am EuGH werden will, sollte man sich um eine maltesische Staatsbürgerschaft bemühen. Wir waren sehr, sehr gerne hier in Trier an der Uni zu Gast im Audimax. War ein spannender Austausch hier vorne zum Thema Zeitenwende auch in der europäischen Rechtsgemeinschaft. Wenn Sie an dem Podcast Gefallen gefunden haben und an FAZ Einspruch gefallen haben, dann haben Sie die Möglichkeit, auch regelmäßig unsere Gastbeiträge zu lesen, auch das gesamte Angebot von F+, also auch aus den Artikeln der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist mit drin. Unter faz.net/Einspruch testen gibt es das vierwöchige kostenlose Probeabo. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke, dass Sie mitdiskutiert haben.